finde ich für meine Lehre die passende oder besser gesagt die anpassbare OER.
Also ein Weg wäre natürlich solche Fachkonferenzen wie heute zu besuchen. Die gibt es, glaube ich, noch nicht en masse. Vielleicht haben wir heute einen relativ guten Aufschlag gemacht, dass sich solche Formate vielleicht etablieren, wo man eben die Fachlichkeit, also bei uns in dem Falle der Maschinenbau mit den verschiedenen Ausprägungen, einerseits mit dem Thema Open Educational Resources verbindet.
Wir sind positiv überrascht. Wir sind positiv überrascht und freuen uns total, dass heute so viele Leute gekommen sind. Das zeigt ja, dass das Themengebiet ein hohes Interesse auch bundesweit tatsächlich genießt. Und vielleicht kann man das an anderen Standorten auch etablieren und sich sozusagen regelmäßig treffen. Was es jetzt meines Wissens noch nicht gibt, ist eine zentrale Datenbank, ein zentraler Ort, wo alle OER-Anwendungen zu finden sind. Das ist auch diskutiert worden von dem Herrn Mehrholz, der von Herrn Adler angesprochen wurde. Der hat diskutiert ein Pro und Contra für die Etablierung einer solchen zentralen Stelle. Er hat aber gesagt, das ist relativ schwierig, eine solche Stelle zu etablieren, weil dann irgendjemand sagen muss, was darf da drauf? Wer legt fest, was open bei diesen Angeboten ist? Wer setzt durch, was bei den verschiedenen Angeboten, die hinterlegt sind, das open bleibt und so weiter und so fort. Also hat er 20 oder 25 Fragestellungen aufgemacht, die wirklich Problemstellungen darstellen und verhindern, dass es eine zentrale Lokalität sozusagen gibt, wo man gezielt OER-Angebote, nur OER-Angebote für verschiedene Themenschwerpunkte finden kann. Also das ist eine gewisse Problematik, die zu lösen ist, bevor man darüber nachdenkt, ob es einen zentralen Punkt gibt, meiner Meinung nach.
Der Herr Adler ist also wenn es gerade darum geht, um zentrale Bereitstellung bzw. Bekanntmachen von solchen Open Education Resources. Der Herr Adler war ja in einem Projekt beteiligt, dieses OER Sachs. Und das ist damals zur Genemi-Konferenz auch mit veröffentlicht worden. Da hat er so eine Art Bestandsaufnahme gemacht. Wie viele freie Lehrkonzepte gibt es innerhalb von Sachsen? Und das waren, ich glaube, 2016 war das der Erhebungsstand, das waren 4. Also nicht so rasend viele. Dieses OER Sachs ist auch Bestandteil von dem Projekt OER Info, was vom BMBF entsprechend gefördert ist, was auch eine Bestandsaufnahme ist innerhalb von Deutschland von freien digitalen Lehrkonzepten. Und ich sage es mal ganz platt, also Prosumer habe ich dort eingespeist, um es bekannt zu machen. Ob das ein entsprechendes Feedback gibt, müssen wir mal schauen.
OER, wir haben es bis jetzt ja noch gar nicht draufgeschrieben, ist es OER oder nicht. Also für mich ist es was Neues, dieses Label. Müssten wir uns alle damit beschäftigen, auch als Hochschulen. Was ich heute noch rausgehört habe, wir haben eigentlich zwei Bildungsbereiche, die wir ansprechen. Das ist berufliches Lernen, das sind ganz andere Kommunikationswege. Da gibt es Lehrpläne, die sind zentral vorgegeben. Und es gibt auch Fachbücher und Literatur, Lehrunterlagen, wo man sich irgendwie über die Verlage oder über die Ministerien da zentral anwenden kann. In der Hochschullehre ist es anders, da macht jeder Professor, was er denkt, ne? Freiheit von Forschung und Lehre, da legt man mehr oder weniger Wert drauf. Ne? Manche tauschen sich mehr aus, manche weniger. Dort würde ich dann eher sehen, dass in die Fachdisziplin hineingetragen wird. Also wir sind zum Beispiel, Kollege Schmauder und ich, in der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft. Wenn man dort in einer Frühjahrskonferenz mal so eine Session macht zu dem Thema, wäre das ein Angebot. Oder der Fachbereichstag Maschinenbau. Ja, unser Dekan ist mit hier, Professor Mattes, der ist da immer treu dort. Da kann man sowas mal vorstellen und sich austauschen. Und vor allem die Fachkollegen, wie sie auch hier sind, technische Mechanik, Konstruktion ist so ein Schwerpunkt, Fertigungstechnik ist so ein Schwerpunkt, Arbeitsschutz ist so ein Schwerpunkt, dass man in diesen Fachkollegen sich da austauscht und versucht dort auch möglichst gemeinsam was zu entwickeln. Das kam ja auch raus, wenn man es alleine macht, hört irgendwann die Pflege auf. Aber wenn verschiedene reingehen, da wäre gerade die Gedanke von Open Source, dass es dann auch verschiedene pflegen und dass das sich erhält.
Diese Open Educational Resource lebt ja auch davon, dass man sie anpassen kann. Wie genau funktioniert das? Wie kompliziert ist das? Was brauche ich dafür, um das anzupassen? Oder welche rechtlichen Dinge muss ich da beachten?
Also, bei PocRock Digital war ja der Fall, dass wir Expertise von insgesamt 3 Standorten versammelt hatten und die auch brauchten. Also, es gab also jemand, der hat sich eben mit der Fertigungsprozessplanung, der nächste mit den Arbeitsgängen und die dritte Partei schließlich mit dem Aspekt der Fertigungssteuerung beschäftigt. Das ist das Fachliche. Dann braucht man entsprechende Experten, die es schon sind oder im Laufe der Zeit werden, die sich mit der programmtechnischen Umsetzung beschäftigen. Das heißt, es muss eine geeignete Programmiersprache ausgewählt werden, es muss eine geeignete Programmumgebung, dieses Unity beispielsweise, ausgewählt werden und es muss Leute geben, die das bedienen können und die dort eben diese Sachen entsprechend umsetzen können. Also das ist nochmal ganz kurz angeschnitten der Rahmen für die notwendige Expertise. Jetzt könnte man weiterdenken und könnte fragen, könnte dann sowas wie Pocrock Digital von einer Person meinetwegen weitergeführt werden. Also es müsste sozusagen an den beruflichen Schulen jemand sein, der meinetwegen Maschinenbau, Didaktik oder Metall- und Maschinentechnik und Informatik studiert hat. Jetzt mal plakativ gesprochen. Und der nicht lehren darf. Denn es ist sehr, 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 sehr aufwendig. Also man muss das schon sagen, dass es zeitliche Ressourcen auch bindet. Aber die Ergebnisse können sich dann vielleicht auch durchaus sehen lassen.
Welche Software haben Sie eingesetzt für diese Simulation? Ich habe aus
der Unity. Unity ist sozusagen die Programmumgebung. Und der Quellcode wurde geschrieben mit der Programmiersprache C Sharp.
Also aus meiner Sicht haben wir Standards in der Lehre, die sich vom technischen Niveau her unterscheiden, die sich etabliert haben. Vor 30 Jahren war das eine durch die Tafel, vielleicht noch eine Folie dazu als Ergänzung. Mhm. Heute ist es PowerPoint. Ja. Also wenn wir heute in PowerPoint was anbieten, kann das jeder Dozent sich reinkopieren, austauschen, was Neues machen. Vielleicht ist Unity die nächste Stufe dann, aber das muss sich erst noch entwickeln. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier weitergehen in der Digitalisierung, in auch diesen spielegetriebenen Umgebungen, dann ist das ein neues Niveau und dann müssen erstmal Standards gefunden werden, die sich auch wirklich in der Breite bewähren und bekannt sind und genutzt werden. Und dann haben wir vielleicht irgendwann in 20 Jahren Unity oder Unity plus X, was geeignet ist und was wir auch beherrschen als Lernende.
Also das Prosumer, da ist die Einstiegsschwelle meiner Meinung nach relativ niedrig. Da ist es genau auf diesem Niveau, was die Hochschullehrenden sehr gut können. Also das heißt, die medialen Inhalte, also gerade die Lehrkonzepte hinsichtlich der Folien, hinsichtlich der Lehrbriefe und so weiter, aufgrund einfach dieser Offenheit von diesen Formaten, die da auch verwendet sind, ist meiner Meinung nach die Einstiegsschwelle relativ niedrig. Wenn man jetzt den anderen Aspekt nimmt, also gerade diese Selbstlernanwendung, da muss man eben auch schon wieder ein bisschen mehr können, beziehungsweise auch Tools beherrschen. Diese Lernanwendung ist im Format oder sag mal in der Programmiersprache HTML5 entwickelt worden und unter Einsatz entsprechender Autorenwerkzeuge, in dem Fall Articulate Storyline. Also das müsste man dann sich dann entsprechende Lizenz besorgen, wenn man dort in dieser Lernanwendung Dinge verändern möchte. Also nicht nur nicht nutzen, da braucht man es gar nicht. Aber wenn man es wirklich weiterentwickeln und verändern möchte, braucht man ein entsprechendes Autorenwerkzeug und dann muss man sich entsprechend auch in die Bedienung einarbeiten. Programmieren, meines Wissens, muss man nicht können.
Die Teilnehmerinnen, also Sie, haben auch ein paar Bedenken, die Sie haben, uns mitgeteilt. Darauf wollen wir jetzt eingehen. Wir haben es eben schon ein bisschen anklingen lassen. Man braucht erstmal eine Expertise, um überhaupt zumindest die komplexeren Lernumgebungen verändern zu können. Aber wenn das nun der Fall ist oder auch andere Dateien, die vielleicht nicht so komplex sind, ein einfaches Schriftstück, wie kann ich da die Qualität sichern der angepassten Inhalte?
Also wer jetzt Veränderungen an einer Lernplattform vornimmt, der tut das ja aus bestimmten Gründen. Also es wird bestimmte Aspekte geben, die in den jetzigen Versionen noch nicht dabei sind. Beispielsweise bei Pocrock wäre es ein weiteres Fertigungsverfahren und die entsprechende Maschinerie dazu. Also es gibt einen bestimmten Grund, einen bestimmten Zweck, warum jemand sozusagen Veränderungen vornimmt. Und er will damit bestimmte Ziele erreichen oder sie. Und die Qualitätsmaßstäbe oder diese Qualitätsansprüche, die die Person, die die Erweiterung vornehmen möchte, daran anlegt, ja, das sind sozusagen die, woran man das auch messen sollte. Wenn die Frage gestellt wird, wer sichert die Qualität dann wird es keine flächendeckende Qualität sein. Das sind Maßstäbe, Qualitätsmaßstäbe, die derjenige, diejenige ansetzt, die Erweiterung vornehmen möchte. Insofern stellt sich meines Erachtens, zumindest bei POCROC, ein flächendeckender Qualitätsmaßstab so nicht.
Wie stelle ich mir das denn vor? Ich habe jetzt meinetwegen POCROC und ich weiß jetzt, das kommt von der TU Dresden, da habe ich Vertrauen, die werden das schon gut gemacht haben, das hat schon alles wissenschaftlich seine Richtigkeit. Nun fängt jemand an, das zu verändern. Fängt er das dann nur in seiner eigenen Version an zu verändern? Also das heißt, er lädt sich POCROC runter, verändert und nutzt es für seinen eigenen Bedarf oder überspeichert er ihre Version und zukünftig weiß ich nicht mehr, ist das noch TU Dresden, was da drin steckt oder Hans und Franz, die mal ausprobiert haben, was man da Schönes mit anstellen kann.
Also für POCROC wieder gesagt, wer sich die Version, die jetzt dann final irgendwo liegen wird, herunterlädt und verändert, der macht seine eigene Sache. Damit hat dann die TU Dresden oder die anderen Projektpartner Freiberg, Usti, Natlabem und Liberec nichts mehr zu tun. Ja, das, was sozusagen im Rahmen des Projekts entsteht und wofür auch gewissermaßen Verantwortung übernommen werden kann, da sie die Qualität in entsprechend umfangreichen Tests herausgefunden wurde, dafür können wir sozusagen unterschreiben. Was dann verändert wird, wäre dann aus meiner Sicht zumindest Sache derjenigen, die dort Adaption vornehmen.
Für unser Projekt sieht das, glaube ich, ähnlich aus. Also ich gehe da völlig mit. Also man muss eine bestimmte Motivation haben, warum man bestimmte Inhalte verändern, erweitern möchte. Die erste Motivation ist sicherlich eine Fehlerbehebung, dass man bestimmte Sachen gerade jetzt in dem Prosumer-Projekt gefunden hat. Ui, also hier ist eine Richtlinie vielleicht nicht ganz sauber zugeordnet oder hier ist eine Abbildung vielleicht nicht ganz sauber. Das sollte man vielleicht ändern. Da ist der erste Ansatz, dass man auf uns herzugeht, mit Hilfe dieser ganzen Kollaborationstools, also das heißt Wiki, Foren oder Direkt-E-Mails an uns schreibt, ist in dem Prosumer-Projekt auch hinterlegt mit den entsprechenden Kontaktadressen. Das ist der eine Anwendungsfall. Der andere Anwendungsfall, der oder die Lehrende verändert die Inhalte selber, korrigiert oder erweitert. Das kann er oder sie natürlich machen, selbstständig. Das Zurückspiegeln, also das heißt, wenn man selber dann vor Ort seine Inhalte geändert hat, das Zurückspiegeln automatisch in das Hauptprojekt gewissermaßen, in diesen Hauptkurs, der Punkt ist zumindest vom Automatismus erstmal noch nicht vorgesehen. Könnte man darüber nachdenken in dem nächsten Prozess? Ich komme, wie gesagt, ein bisschen aus dem Bereich Softwaretechnik und dort ist es natürlich gang und gäbe, dass man auch mit Versionskontrolldatenbanken und entsprechenden Versionierungssystemen zu tun hat. Wenn der Bedarf da ist, könnte man darüber nachdenken im nächsten Schritt, dass man das entsprechend macht, also Richtung Merging in Richtung in nach Main wieder zurück, um das mal so ein bisschen softwaretechnisch auszudrücken.
Zum einen hatte ich noch eine Ergänzung zu der Frage, gibt es Datenbanken über OER? Ich komme halt ursprünglich aus der Schulpädagogik. Interessanterweise gibt es seit 2002 die sogenannte SOGIS-Datenbank, die von Lehrern auch rückgemeldet wird, Feedback gegeben wird nach einheitlichen Kriterien, vor allen Dingen zu Lernsoftware für die Grundschule, vermehrt aber auch für die Sekundärstufen. Und dort hat man zumindest zu diesem Zeitpunkt dann auch eine Rückmeldung für die Einschätzung zielorientiert im Lehrplan verorten können von Lernsoftware. Mir ist es nicht bekannt fürs Hochschulwesen, dass es da schon systematisch so eingeordnet wird. Und die zweite Sache mit der Öffnung dieser OERs, dass eben Veränderungen möglich sind, das wäre für mich auch nochmal eine zentrale Frage. Letztendlich ist das so ein Analogon zu Wikipedia. Also man kann dort auch Fehler einbauen, wo jetzt Fachleute sagen, ja, So habe ich es ursprünglich gar nicht gewollt. Oder gibt es dort irgendeine Instanz, die das verhindert?
Also man muss nochmal sagen, es wurde von Herrn Adler heute früh auch schon angesprochen, Wikipedia selbst steht unter einer bestimmten Lizenz, die Veränderungen erlaubt. Und wir haben ja heute früh gehört, dass es auch Lizenzierungsformen gibt, Modi, die eine Veränderung untersagen, beziehungsweise eine kommerzielle Nutzung untersagen. Also man kann es sozusagen nicht über einen Kamm scheren. Wikipedia ist direkt dafür vorgesehen, vom Lizenztyp her, dass man, wer auch immer sich dazu berufen fühlt, entsprechende Änderungen vornimmt.
Gerade zu dem Thema Wikipedia beschäftige ich mich auch schon seit vielen Jahren damit, mit dem Thema. Vandalismus ist da so ein Stichwort. Wie kann ich Artikel gezielt zerstören bzw. Fehlinformationen dort reinleiten? Da gibt es auch Untersuchungen bzw. Studien dazu. Als Qualitätssicherungsmittel hat sich dort ganz stark etabliert, dass es zu jedem Artikel ein entsprechendes Forum gibt. Also das heißt, dort werden Inhalte diskutiert. Und damit findet eine Qualitätssicherung statt und nur die Änderungen, wo die Leute erstens eine entsprechende Reputation mitbringen, also Mindestmaßes gewissermaßen, dass man dort ein Login bei Wikipedia hat, also anonym IP-Adressen, da hat man ganz wenig Chancen, dass die Änderungen dort akzeptiert werden. Und natürlich als zweiten Schritt hat man dort auch eine Versionskontrolle integriert bei jedem Artikel, also das heißt, man kann dort vergleichen, was hat sich von einer Version zur nächsten Version tatsächlich geändert. Und die Artikeleigner, also das heißt die, die die höchste Reputation haben, beziehungsweise dort auch den Artikel vielleicht ursprünglich erstellt haben, haben auch die Möglichkeit, in Abstimmung mit den anderen Co-Autoren gewissermaßen zu sagen, also der Artikel ist so verhunzt worden von irgendjemandem, absichtlich oder unabsichtlich, wir gehen einfach die Version zurück. Also das gibt es schon qualitätssichernde Maßnahmen, natürlich, obwohl das ganz ein demokratischer Wissensgenerierungsprozess ist. Ja.
Entschuldigung, aber das ist doch irrelevant. Wenn ich mir hier das System runterlade, ja, lade ich doch meine eigene Version und wenn ich die ändere, ändere ich doch nur meine. Ja, überhaupt keine Auswirkung, kann ich doch nicht mit Wikipedia vergleichen.
Ja, die... Genau.
Also die ja Ihre Version dann genau wieder als OER
ja
ins Netz.
Ja, also das war eigentlich die ursprüngliche Frage, so wie ich es verstanden hatte. Also nicht nur, dass ich lokal meine eigenen Sachen, da kann ich natürlich alles machen, was ich möchte, das ist völlig klar. Es ging eher darum, wenn ich es unter dem gleichen wieder zur Verfügung stelle und vielleicht auch zurückspiegeln in das Hauptsystem. Und dann muss ich natürlich eine Qualitätssicherung stattfinden.
Noch eine Meldung und dann hier noch kurz und dann würde ich die Diskussion gerne beenden.
Also das ist auch noch so eine Anmerkung an dieses Vertrauen in diese OER-Sache, wenn man zum Beispiel an Wikipedia, also mein Schwager hat natürlich als angehender Geschichtslehrer gleich mal diese Kurssache von Schiller verändert und es hat halt 15 Minuten gedauert und er hat gelernt, ich bekomme Versuchsgrad, nicht erst Anfänger.
Darf man das zitieren?
Ja, ich wollte nur noch mal darauf verweisen, dass der Hartmann ja auch gesagt hat, dass das eben gesagt werden soll, also kann, Veränderungen müssen vom Namen her, dass das dann eben auch klar ist, das ist jetzt nicht die ursprüngliche Version, sondern das ist eine veränderte Version und das ist die Person, die das verändert hat.
Ich würde jetzt gerne abschließend noch ein paar Chancen, die Sie notiert haben, die Sie in OER sehen, vorlesen. OER wird als Hilfsmittel gesehen, um Lehre verständlicher und abwechslungsreicher zu gestalten. Und man kann unterschiedliche Bildungsstände und Wissensstände durch angepasste Inhalte kann man die Studierenden besser abholen. Zusammenfassend würde ich sagen, das Wichtigste, was wir uns heute mitnehmen sollten, ist, wenn man eine Open Educational Resource zur Verfügung stellt, dann muss man lernen, die Kontrolle über die Nutzung aus der Hand zu geben. Manchmal muss man einfach mal loslassen.